auch unseren Kindern Gottes Segen und Gutes gelingen. Und wir hoffen natürlich, dass sie, wenn sie zusammen sind, in gleicher Weise erleben, dass Jesus präsent ist, dass er da ist, erfahrbar und ganz nah kommen kann. Das ist auch immer in jedem aller meiner Anstrengungen mein Wunsch, dass Jesus erlebt wird, dass wir begreifen und erkennen, dass er es ist, der existiert, der uns berühren will und abholen will, der uns erlösen will, der die Kluft überwinden will, die zwischen uns und Gott entstanden ist, von Anfang an, leider von Anfang an. Und wie froh können wir sein, dass Jesus das getan hat, was er getan hat. Diese Lieder, die bergen in sich Worte, die zum Schatz werden können. Diese Lieder sind es, die letztendlich ein Stück weit schon im Alten Testament den Mittelpunkt der Bibel darstellen. Wenn man die Bibel so aufschlägt, dann kommt man mit großer Wahrscheinlichkeit zu den Psalmen. 150 Psalmen sind es, die so mittendrin in diesem Buch schlummern. Oliver hat eben einen Teil von Psalm 139 gelesen. Das war nicht abgesprochen, aber es passt hervorragend. Nicht etwa, weil ich Psalm 139 zum Inhalt meiner Gedanken und Worte nehmen will, sondern weil es eben der Psalm ist aus 150 Psalmen, die wir kennen von überwiegend König David. Wir kennen ja Könige nicht mehr so richtig hier in Deutschland. Wir sind aus der Zeit heraus, wo es Könige und Kaiser gab. Daher ist uns das Wort vielleicht gar nicht so geläufig. Aber was ich sagen will, schon dieser König hat ganz viele Lieder aufgeschrieben. Und es heißt von seinem Sohn Salomo, dass er noch viel mehr aufgeschrieben hat. Über 1000 heißt es. Und viele sind erhalten geblieben. Lieder, da ist doch alles eigentlich drin. Lieder sagen doch eigentlich alles. Sind nicht Lieder die Dinge, in denen wir uns manchen Bibelvers merken können, den wir sonst nicht in unseren Kopf bekommen? Mir geht es so. Manche Liedzeile kann ich mir 100-mal besser merken, als wenn ich es aus der Bibel versuche, auswendig zu lernen. Und das hat sicherlich sein Gutes. Manche Lieder sind vertonte Gebete. Das sind ja die Psalmen eigentlich auch. Es sind Gebete, Gedanken, die musikalisch vertont wurden und durch die Begleitung mit Instrumenten viel eingängiger sind. Eingängiger dafür, sie zu behalten, aber auch eingängiger dafür, dass sie manchmal durch meinen Verstand bis ins Herz durchdringen. Und diese Kraft der Lieder ist mir persönlich ganz wichtig. Meine Laufbahn mit Jesus hat auch mit Liedern zu tun, und zwar ganz elementar. Nicht umsonst stehe ich ab und zu hier und versuche euch mit hineinzunehmen in eine Lobpreiszeit. Und das ist auch der Grund, warum ich ursprünglich vorhatte, mal endlich eine Predigt über solch eine Lobpreiszeit zu halten und euch klarzumachen, wie sehr Gott durch Lobpreis handelt und für uns kämpft und siegt. Und dann habe ich gesucht und fand irgendwie nichts. Im Alten Testament jedenfalls dachte ich, da waren doch so Sachen, wo mal die Leute statt zu kämpfen einfach nur gesungen haben. Ja, Jericho, das war doch so eine Stelle. Und beim Nachlesen fand ich dann, dass die Leute, die um Jericho gezogen sind, 7 Tage lang tatsächlich Posaunen hatten. Also die Leviten, ich glaube, die waren es, die hatten Posaunen und zogen um die Stadt und bliesen. Und am 7. Tag, da steht da, machten sie ein Kriegsgeschrei. Ich kann mir jetzt nicht so ganz vorstellen, dass das jetzt so ganz dem entspricht, was wir hier in der Lobpreiszeit machen. Würde ich jetzt auch nicht empfehlen, aber es heißt, da zerbrachen die Stadtmauern und das Volk konnte die Stadt einnehmen, die Stadt Jericho. Nun, geschichtlich gesehen scheint da eine Verschiebung zu sein. Man redet davon, dass zu der Zeit, die hier im Alten Testament angegeben ist, eigentlich da gar keine Stadt war. Andere sagen, das kann mit der verschiedenen Zeitrechnung zusammenhängen, dass nämlich das, was dort geschehen ist, viele hundert Jahre vorher geschehen ist. Da streiten sich dann die Gelehrten drüber. Mir persönlich war das ein Aha-Erlebnis, weil ich da in gewisser Weise vielleicht den Liedern einen zu hohen Stellenwert eingeräumt habe. Jetzt sind Lieder ja gerne auch Streitpunkt. Der eine mag diese, jene oder andere Lieder. Jeder hat vielleicht seinen Geschmack. Ich persönlich finde, überall, wo Lieder uns auf den Weg zu Gott bringen, ist immer gut, dass sie gesungen werden, welcher Geschmack auch immer damit getroffen wird. Nicht jeder Geschmack muss getroffen werden, was aber vielleicht wichtiger ist, dass jedes Herz getroffen wird von dem, was in so einem Lied transportiert werden kann. Ich persönlich bin durch Lieder ganz tief berührt worden, habe durch Lieder und deren Texte Gott ganz tief erlebt. Manchmal sogar noch tiefer als durch das gelesene oder gesprochene Wort. Warum? Weil manche Lieder genau das sind, das gelesene und gesprochene Wort eben mit Noten dran. Und meine große Vorliebe für diese Lieder möchte ich euch heute ein bisschen nahe bringen, indem ich mal ein Lied herausgenommen habe und mal einfach schauen wollte mit euch, welche Tiefe da drin steckt. Und so habe ich dieses Lied zum Anlass genommen, in die einzelnen Zeilen sehr tief einzusteigen. Obwohl ich weiß, klar, manchmal ist es gut, wenn man nur das Lied singt und es wirken lässt. Erlaubt mir heute, ein wenig in die Tiefe zu graben. Das Lied, was ich ausgesucht habe, ist ganz zufällig von Albert Frey. Ich weiß auch nicht, warum der Name so oft vorkommt. Ich habe ihn gerade noch mal gefunden beim letzten Lied. Also ein sehr vielseitiger Liedermacher, unglaublich. Und nicht nur die Heike teilt ihre Vorliebe für Lieder von Albert Frey. Das Lied heißt, Herr, ich komme zu dir. Und so möchte ich anfangen. Herr, ich komme zu dir. Das ist doch was ganz Elementares, was ganz Grundsätzliches. Und das ist etwas, was nicht automatisch passiert. Wir alle müssen uns eingestehen, dass wir nicht automatisch beim Herrn sind. Klar, hier ist der Herr Jesus gemeint. Vielleicht muss man das voranstellen, weil es nicht automatisch klar ist. Aber ja, der Herr Jesus ist gemeint und zu dem komme ich, wenn ich so singe. Ich weiß, und das haben wir auch gesungen, Jesus ist doch immer da. Und genauso wie wir glauben und wissen oder erlebt haben, der eine mehr, der andere weniger, der nächste vielleicht muss es noch erleben, dass Gott eigentlich immer nah ist, immer da, wo soll er denn hin? Gibt es denn einen Raum, wo er hin sollte? So wissen wir doch, dass es manchmal an uns liegt. Wir sind es doch, die nicht ihm nah sind. Wir sind es doch, die wir uns verstecken. Ist es nicht Adam und Eva so gegangen, als sie ein schlechtes Gewissen hatten, weil sie merkten, oh, jetzt ist was passiert, was nicht so ganz gut war, was nicht so ganz mit dem übereinstimmt, was Gott eigentlich so vereinbart hatte mit ihnen? Da versteckten sie sich. Ist ein niedlicher Gedanke, das ist so wie Kinder, die sich verstecken, zu glauben oder meinen, sie könnten sich verstecken, indem sie die Augen zuhalten. Ganz am Anfang machen sie das manchmal. Und so ein bisschen stelle ich mir das vor, weil eigentlich, wie soll man sich vor Gott verstecken? Nähme ich Flügel der Morgenröte, würde ich Finsternis um mich ausbreiten wollen und Gott würde mich doch sehen. Gott durchschaut mich sogar. Also ist es doch eigentlich oft unser Problem. Herr, ich komme zu dir. Wir können nicht behaupten, dass wir ständig und immer Gemeinschaft mit ihm haben. Oder gibt es doch Leute, die so sagen würden? Ich glaube, das wäre ganz schön vermessen. Ich möchte es von mir überhaupt nicht behaupten. Ich weiß, dass es nicht so ist. Und ich weiß, wenn es so wäre, müsste ich ja leben wie Jesus. Und von dem glaube ich schon, zumindest die letzten Jahre, dass er unmittelbar und immer mit Gott Gemeinschaft hatte. Da war kein Verstecken. Da war Offenheit, Ehrlichkeit. Und in meinem Leben gibt es diese Phasen. Phasen, in denen ich Gott ganz nah bin, ihm ganz dicht auf der Spur, in dem ich Jesus fast greifbar vor mir habe, neben mir, hinter mir. Und dann wieder Phasen, wo ich das gar nicht habe und wo ich, wenn ich ans Grübeln komme, überhaupt kein Empfinden davon habe, dass Gott mir nah ist. Genauer gesagt, ich Gott nah bin. Wissen tue ich es schon, ja. Fühlen, spüren, empfinden, nein. Und diese Phasen wechseln. Zum Glück wechseln sie, weil ich möchte keine Phase dauerhaft erleben, die so aussieht, als wäre Gott gar nicht da. Und ich glaube, das wäre für uns alle ganz schwer. Und ich möchte es keinem wünschen. Im Gegenteil, ich wünsche uns allen Phasen der intensivsten Nähe zu Gott. Herr, ich komme zu dir. Darum ist dieser Einstieg schon mal klasse. Herr, ich komme zu dir. Ich komme zu dir, der du eigentlich überall bist, der du immer da bist, aber ich komme jetzt zu dir. Das heißt, ich komme aus meinem Versteckspiel und manchmal auch aus meinem mich schuldig fühlen. Und darum geht's weiter. Und ich stehe vor dir so, wie ich bin. Ja, wie soll ich auch kommen? Ich stehe vor dir so, wie ich bin. Interessant ist ja, dass man dieses Lied eigentlich in jeder Lage singen kann, sprichwörtlich. Ob ich stehe, sitze, liege, hänge, wie auch immer, ob ich schwimme, ich kann eigentlich in jeder Lage dieses Lied singen und kann mir dann Gedanken machen, ob ich nicht wirklich so vor den Herrn kommen möchte, wie ich es gerade singe. Stehe ich nicht, dann singe ich es einfach. Im Sitzen, im Liegen, wie auch immer. Aber woher weiß ich denn dann, dass das andere, was ich singe, auch so passt? Also ich persönlich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, im Sitzen zu singen, Herr, ich stehe vor dir. Weil ich bin so ein logischer Mensch. Irgendwie bin ich so ein bisschen sehr darauf getrimmt, dass die Sachen zusammenpassen, dass es übereinstimmt. Und darum neige ich eher dazu, aufzustehen, wenn ich dieses Lied singe. Wenn ich es von hier vorne begleite, habe ich es natürlich leichter, das stimmt schon. Aber es hat was, wenn man an so Kleinigkeiten vielleicht auch mal sich Gedanken macht, passt das überhaupt? Passt es mit meinem Leben? Und es geht jetzt nicht nur um Stehen oder Liegen, das ist das Kleinste. Ihr merkt, es geht eigentlich um viel tiefere, viel wichtigere Anliegen, die ich teilweise mit solch einem Lied ausspreche, singe oder vielleicht sogar bete. Muss ich dazu die Hände heben? Es gibt ein Lied, da heißt es, Herr, wir heben die Hände. Gleiche Situation. Da möchte ich eine kleine Episode erzählen. Wir hatten jetzt in der Woche eine kleine Schulung als Firmenteam. Unsere Firma wird regelmäßig mal so geschult. Und es waren 10 Leute zusammen, die so unter anderem natürlich auch Lösungen für unsere Firma besprochen haben, aber auch eben so Perspektiven, Führungsstile, was heißt es, im Team zu arbeiten, gegenseitiges Vertrauen. Und da gab es eine kleine Übung, da mussten alle die Augen verbinden oder bekamen die Augen verbunden. Es wurde ein Seil in die Mitte geworfen und 10 Leute sollten auf einem ihnen nicht so bekannten Gelände eine Feuerstelle finden. Die war so 100, 200 Meter weiter weg gefühlt 2 Kilometer weit weg. Es war sehr interessant, bis sich dann alle gefunden haben und wer geht jetzt vor und wo gehen wir überhaupt hin? Wer weiß denn überhaupt was? Und so staksten die nicht sehenden Leute durcheinander. Und der Trainer, der das so geleitet hat, der filmte das Ganze. Hinterher haben wir uns köstlich amüsiert. Einer meiner Kollegen hatte auf seine Augenbinde noch die Brille oben drauf gesetzt. Das war auch sehr spaßig. Aber das Witzige war, irgendwann kamen wir an so kleinen Hütten vorbei und der vorne ging, sagte, oh, hier ist irgendwie ein niedrig hängendes Dach, hebt mal alle die Hände. Und in dem Film sieht man, wie die 10 Leute augenblicklich alle die Hände heben. Und das war sehr schön anzusehen. Und in dem Fall dachte ich, hey, hier hat es ja einen ganz klaren, nachvollziehbaren Sinn. Ja? Und wir sind ja auch so gepolt, dass wir gerne erstmal so wissen wollen, ja, wozu denn überhaupt? Aber es war völlig einleuchtend, jeder wusste sofort, es ist gut, die Hände zu heben, weil ich möchte nicht mit dem Kopf an ein niedriges Dach donnern, mich verletzen etc. Dann habe ich gedacht, vielleicht ist das so ein Indiz, wir logisch und nüchtern geprägten Menschen machen Dinge schon mal ganz gern, sofort, bei anderen tun wir uns schwer. Wenn jemand sagt, so, heb doch mal die Hände beim Singen oder beim Beten, ja, da sind wir nicht dabei. Nein. Wozu? Ist das gut? Ist das nicht? Ich würde sagen, es muss jeder für sich herausfinden. Es muss wirklich jeder für sich herausfinden. Ich kann nur sagen, es fühlt sich einfach manchmal richtig an, bei mir. Ob das für dich so ist, weiß ich nicht, aber sei doch bitte offen und sag nicht gleich, boah, das machen die. Dann wird man manchmal etwas abfällig, Charismatiker. Hey, das sind unsere Geschwister. Ja, in charismatisch geprägten Gemeinden denkt man irgendwie, die haben alle gerade einen Weg und da hängt irgendein Dach schief oder tief. Aber nein, vielleicht ist das tatsächlich eine Erfahrung, von der wir auch profitieren könnten. Lass ich jetzt mal so stehen. Herr, ich stehe vor dir, so wie ich bin. So wie ich bin, ja, wissen wir ja. Vor Gott müssen wir nichts verbergen. Wissen tun wir das. Uns vom Kopf her klar machen tun wir das auch. Aber was ist, wenn wir nicht wollen? Wenn wir eben uns verstecken wollen oder noch besser, wir uns in die Tasche lügen. So wie ich bin, komme ich dann so wie ich bin vor Gott? Wie soll ich denn zu Gott kommen? Idealerweise ohne Vorbehalte, ohne Versteckspiel. Idealerweise auch ehrlich. Herr, ich weiß nicht, was ich vielleicht auch wieder verbockt habe. Ich möchte aber, dass es nicht hindert, dass wir jetzt Gemeinschaft haben können. Das wäre die grundehrlichste Ausrichtung und Haltung in diesem Moment. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Das ist Gottes Einladung. Komm so, wie du bist. Verbieg dich nicht. Mach dich nicht größer, mach dich nicht kleiner. Mach dich nicht frommer, mach dich nicht schlechter. Du musst jetzt nicht zwanghaft glücklich sein, du musst auch nicht im Trauer versinken. Aber wie du bist, so wie du gerade bist, komm einfach. Herr, ich komme zu dir, ja. Dann gibt es die nächste Zeile, alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Sehr gut. So geht's weiter. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Alles. Eben. Nichts Vorgeprägtes. Ich lege idealerweise meine Masken ab. Vielleicht habe ich ja auch mir gegenüber eine Maske angezogen. Oder anderen. Ich kann Banales, ich kann Tiefgründiges, ich kann Schweres, ich kann Leichtes. Besonderes und Alltägliches. Eben alles vor Gott hinlegen. Welch ein Geschenk, welche Einladung. Ich muss nicht 50 Minuten Übung machen, Kerzen gerade sitzen, stehen oder liegen. irgendwas vor mich hinsummen, wiederholt oder wiederholt, Formeln sagen. Ich kann so kommen, wie ich bin und alles, was mich bewegt, vor ihm hinlegen. Wie gut. Herr, ich komme zu dir. Wenn das zweimal in so einem Lied vorkommt, finde ich das immer klasse, weil das betont ja auch was. Das ist nicht nur einfach eine Wiederholung, sondern das hat auch was von gib jetzt nicht auf. Wenn das beim ersten Mal nicht geklappt hat, zu ihm zu kommen, wenn ich beim ersten Mal so den Eindruck nicht gewinne, das tiefe Gefühl des Nahseins bei Gott sich nicht ausbreiten will, dann gib nicht auf, dann sing weiter, sing nochmal, Herr, ich komme zu dir. Das ist doch klasse, Lieder können wiederholt werden. Gut, manchmal kann man es übertreiben, ja, aber die Wiederholung heißt auch, bleib dran, lass dich nicht abhalten. Und ich schütte mein Herz bei dir aus. Kann ich das? Kann ich mein Herz ausschütten? Bei Gott kann ich es. Bei Menschen, ich glaube, Frauen haben es da etwas leichter, ihr Herz auszuschütten. Die vertrauen sich leichter jemand anderem an als Männer, die, sagen wir mal, da eher zurückhaltend sind, über 100 andere Sachen reden können, bevor sie erstmal ihr Herz ausschütten. Aber ich meine, im Grunde geht es uns doch allen so, ob Frau oder Mann, wir müssen eigentlich unser Herz ausschütten. Wir können unser Herz ausschütten. An jemanden, der es nicht gleich weiterträgt, der damit umgehen kann, der liebevoll und weise das aufnimmt, was ich da hinschütte. Herr, ich komme zu dir und was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Also, ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Das ist ein starker Satz. Da muss ich vielleicht noch mal innehalten und überlegen, ja, will ich ganz bei ihm sein? Dieses Wort ganz finde ich sehr entscheidend in diesem Satz. Ganz bei ihm sein. Man kann ja auch halb bei jemandem sein. Man kann ja auch so mit halber Aufmerksamkeit jemandem zuhören. Wir kennen es zunehmend und in Zeiten der Telefone, in denen man Nachrichten bekommt und Nachrichten auf zwei Kanälen, nicht nur Telefonate, sondern vielleicht auch bald auf drei oder fünf Kanälen, wo man ständig im Grunde geneigt ist zu gucken und zu schauen, was hat vielleicht gerade jemand wieder geschrieben. Da ist es ganz schnell so, dass man nicht volle Aufmerksamkeit hat, bei jemandem zu sein, rein menschlich jetzt untereinander. Und so wie das bei uns untereinander ist, geht uns das ja manchmal mit Gott genauso. Dann komme ich zu Gott, bin aber nur mit halber Kraft, mit halben Gedanken, eben halbherzig bei Gott. Halbherzig bei Gott sein funktioniert irgendwie nicht so richtig. Halbherzig ist sowieso eine merkwürdige Sache. Das hat sowas wie, ja, eigentlich bist du mir gar nicht so wichtig. Oder gerade in dem Moment wichtig, aber es kann ja gleich jemand kommen, der wichtiger ist. Die Nachricht. Der andere. Das ist schon im persönlichen Leben nicht besonders schön. Und besonders im Umgang mit unserem Gott, würde ich mal sagen, laufe ich Risiko, das Beste zu verpassen. Dann geht es weiter. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen. Du wirst sorgen für mich. Hier zeigt sich wieder dieses Unaufdringliche. Nicht verborgen heißt nicht, Gott schaut mit Röntgenblick auf alles, was in mir ist und sieht gnadenlos, wie ich nackt da stehe, nichts mehr, was ihm nicht irgendwie im Sichtbereich ist, aber es ist Nicht verborgen. Nicht verborgen heißt so ein bisschen so, er lässt mich auch stehen. Ich kann stehen bleiben, ich kann da so sein, wie ich bin, weil ich fühle mich nicht völlig durchlöchert von seinen bohrenden Blicken, sondern ich merke, hier ist einer interessiert, liebevoll, angenehm, der auch ein Stück weit Sachen lassen kann, wenn ich im Moment nicht bereit bin, mit ihm das Ganze zu teilen. Überleg mal, wenn Menschen alle deine Sorgen kennen, egal was es ist, dann kann das manchmal doch auch unangenehm sein. Wir möchten doch gar nicht, dass jeder alle unsere Sorgen kennt. Wir möchten ganz selten, dass jemand unsere Sorgen kennt. Wir müssen auch da immer mal bereit sein, diese Sorge auch jemandem zu offenbaren. Und so ist das mit Gott genauso. Ich bin vielleicht im Moment nicht bereit, Gott alle meine Sorgen gleich vor die Füße zu kippen. Auch wenn ich vorher sage, ich schütte mein Herz bei dir aus und es natürlich eine Einladung ist, der ich gerne folgen darf, kann es sein, dass ich das ein oder andere hier jetzt nicht thematisieren möchte. Und Gott, trotzdem er es durchschaut und weiß, sagt, es ist okay. Wir müssen das jetzt nicht. Es ist nicht verborgen. Wenn du willst, kümmere ich mich drum. Wenn du willst. Ich will dich hier nicht zwingen, ich will dich nicht drängeln. Ich finde, das ist so tröstlich. Zum einen, dass er für mich sorgt, dass ich nicht allein für mich sorgen muss, dass ich nicht allein auf andere Menschen angewiesen bin, die für mich sorgen. Denn auch das kann schiefgehen. Da kann auch Sachen unter die Räder kommen. Ich nicht allein kämpfen muss, sondern Gott für mich sorgt. Und doch so, dass er mich nicht einfach an die Hand nimmt, mitschleppt und sagt, so, das regeln wir jetzt mal, sondern dass er mich respektiert, mir meine Würde lässt. So ist unser Gott. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. Wer das Lied kennt, weiß ja, wie es weitergeht. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. Herr, ich baue auf dich. Wie voll ist dein Vertrauen? Wie voll ist dein Vertrauen auf Jesus und in Jesus? Wenn er denn dein Herr ist, klar, nicht automatisch, jeder sagt, Jesus ist mein Herr. Das kann auch sein. Dann ist dein Vertrauen auf Jesus eher gering. Wenn Jesus dein Herr ist, ist es vielleicht größer oder vielleicht noch größer und es kann immer mehr wachsen. Ist Jesus nicht dein Herr, dann beherrschen dich andere. Geht ja nur, entweder Jesus oder andere, ohne jetzt zu viel davon als Beispiel zu bringen. Aber es ist unsere Entscheidung. Will ich mich von Jesus beherrschen lassen, in Anführungsstrichen, oder von anderem? Da steckt schon das Vertrauen drin. Ich kann ja nicht Jesus als meinen Herrn annehmen, wenn ich ihm nicht 100% vertraue oder zumindest so viel Vertrauen entgegenbringe, dass ich sage, okay, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Ich lege mein Leben in deine Hände. Wenn man in den Bergen unterwegs ist und ein erfahrener Bergführer ist da, der einen sicher durch diese Tücken des Berges bringen kann, ist es relativ schnell klar, dass man damit sein Leben in die Hände des anderen legen kann. Bei Gott, bei Jesus ist es nicht so direkt klar. Und doch ist das immer das Ziel, dass Jesus sagt, vertraue mir. Lege dein Vertrauen auf mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, steht hier, schauen. Dieses Schauen auf Jesus kennen wir ja ganz gut aus der Begebenheit mit Petrus, der, als er im Boot sitzt und Jesus auf dem Wasser kommen sieht, sagt, Herr, wenn du mich rufst, kann ich das auch. Und Jesus sagt, gut, Petrus, komm, Und wir lesen, als er aber auf die Winde schaute, manchmal wird übersetzt auf die Wellen, aber eigentlich steht da, als er auf die Winde schaute, da fing er an, Angst zu bekommen und zu sinken. Er schaute nicht mehr auf Jesus. Das heißt, dieses Schauen auf Jesus hat was ganz, ganz Wichtiges. Etwas, was Petrus vor dem Versinken rettet. Etwas, was uns aus manchem Sturm herausrettet und durch manchen Sturm hindurchbringen kann. Baust du auf Jesus, baust du auf ein starkes Fundament, welches niemals wanken wird. Baust du auf Jesus, können Dinge geschehen, die jenseits unserer Kräfte und Möglichkeiten liegen. Alles, was wir aus eigener Kraft und eigenen Möglichkeiten schaffen, ist schon toll. Manchmal. Es gibt auch nicht tolle Sachen, die wir aus unserer Kraft und unseren Möglichkeiten schaffen. Aber ich sage mal, es ist schon eine Menge möglich, wenn Menschen sich zusammentun. Die machen schon jede Menge Sachen möglich. Aber was viel interessanter, viel beatmenberaubender ist, ist, wenn wir auf Jesus bauen und Dinge geschehen, die jenseits unserer Kraft und unserer Möglichkeiten liegt. Das ist eine sehr starke Aussage. So steige ich ein in ein Lied, welches der Reihe nach für sich gesehen sehr viele tiefgründige und weise Aussagen in sich vereint. Und in dem Refrain heißt es, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Das ist so ein bisschen wie mit diesem ungeteilt bei ihm sein, ungeteilte Aufmerksamkeit. Ja, das wäre das Ideal, das wünscht sich Gott, dass wir von ganzem Herzen bei ihm sind. Eben nicht so, ach ja, Gott ist auch noch da, Sonntag wieder, Montag ist dann wieder der Alltag. Nicht so, okay, Gott, wo es passt, nehme ich dich mit, ne, in meinem Leben. Jesus, wenn es gerade für mich genehm ist, nehme ich dich gerne noch, ne, mit auf und du kannst für mich sorgen. Super. Das ist so schwierig, denn ich glaube nicht, dass das funktioniert. Du kannst mit Gott ganze Sachen machen, nur eine halbe Sache mit Gott ist ein, wie sagte jemand, ein halber Christ ist ein ganzer Blödsinn, sagte man früher. Es geht nur entweder mit und der Rest brauche ich nichts zu sagen. Also gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Wenn du das so singst und singen kannst und meinst, dann verlass dich ganz und von ganzem Herzen auf Jesus. Gib ihm dein ganzes Leben. Unterstelle es ihm. Erlaube ihm, in jeden Bereich deines Lebens hineinreden zu können. Und er ist nicht einer, der Befehle brüllt, der dich zwingt. Es ist einer, der dich einlädt, der mit leiser Stimme auf Sachen hinweist, der auf dich warten kann, der geduldig ist, der nicht nach 77 Mal sagt, so, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Das ist schon fast unglaublich. Aber so ist auch unser Gott. Immer in der Hoffnung, dass du ihm tatsächlich dein Leben an die Hand geben willst. Dass du irgendwann aus ganzem Herzen sagen kannst, Herr, ich komme zu dir und ich gehöre zu dir und ich will bei dir bleiben. Und ich schaue auf dich und ich folge dir und ich möchte so werden, wie du es uns vorgelebt hast, weil das ist das, was das Gute in die Welt bringt und was Gott letztendlich auch will, dass sein Reich tatsächlich gebaut wird. Dass wir hier auf der Erde erleben, wo wir viele finstere, schreckliche, furchtbare Sachen erleben. Es passieren diese Dinge, wo wir merken, da ist Gott am Werk. Da passiert Gutes inmitten von Finsterem. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Warum ein neues Lied? Wollen wir jetzt die alten alle abschaffen hier? Bloß nicht. Also wir singen ja manchmal sehr alte Lieder, sind ein bisschen sperrig manchmal von der Sprache, ist aber okay, haben in sich viele gute Dinge und wie gesagt teilweise einfach vertonte Bibelworte, also alles in Ordnung, aber wie so neu, lege ein neues Lied in meinen Mund. Ihr wisst, Lieder sind kraftvoll und helfen auch zu erinnern. Wenn wir im Alten Testament gucken, wo da von Liedern die Rede ist, dann sind es immer Lieder, die hier zumindest abgedruckt sind, Lieder, die gesungen wurden, nachdem das Volk Gottes aus den Händen der Feinde gerettet wurde. Es ist immer, fast immer das Gleiche. Es sind Loblieder auf diesen Gott, der das Volk aus Ägypten führte, durchs Schilfmeer, durch die Dürre, durch die Wüste, der ihnen immer zur Seite stand. Es sind Loblieder auf den, der treu ist. Und ein neues Lied ist ein Lied von dem, was er gerade neu an mir getan hat. Ich kann natürlich von den alten Zeiten immer wieder singen, kann ich 100 Mal machen, ist völlig in Ordnung, finde ich auch gut. Und doch muss auch ein neues Lied gesungen werden, in dem beschrieben wird, wie ich erlebe, dass Gott mich durch meine Wüste geführt hat, mich aus meinem Ägypten befreit hat und mich in sein Reich geführt hat. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. So schließt es ab und so möchte ich jetzt auch diese Worte abschließen. Fülle mich neu mit deinem Geist eben. Natürlich haben wir schon Anteil an seinem Geist, aber die Fülle des Geistes verlieren wir immer wieder, wie sagte einer so trefflich, weil wir geistlich gesehen undicht sind. Das ist nun mal so. Und darum ist es ganz gut, wenn wir immer wieder mit dem guten Geist Gottes gefüllt werden. Mag dieses Lied uns helfen, dass das geschehen kann und du bewirkst dein Lob in mir, heißt nichts anderes. Jesus selber hat es initiiert und freut sich gleichermaßen, wenn das Lob an ihn zurückgeht. Und damit bin ich hier und heute am Ende, aber unser Herr ja noch lange nicht. Amen.